Wir machen heute Fortsetzung Teil 2 von der in der letzten Woche begonnenen Predigt über Begeisterung. Wir hatten einige herleitende und anleitende Gedanken gehabt beim letzten Mal, sozusagen den Anmarsch zu der Frage, was macht Begeisterung denn eigentlich aus und wieso beschäftigen wir uns in unserer Gemeinde damit, die Frage zu beantworten, was prägt Gemeindeleben? Woher kommen Werte und wie bestimmen Werte unsere Gemeindearbeit? Und im Zuge dessen haben wir gesagt, wir wollen darüber nachdenken, welche Werte es gibt und auch eben welche Werte wir aufnehmen können, neu akzentuieren, um zu sagen, das fehlt uns oder an der Stelle haben wir noch Luft nach oben, da sollte es und möchten wir gerne einen Schritt weitergehen. Was ist es, das Begeisterung in uns antreibt? Was macht Begeisterung an uns und bei uns? Und wir haben gesagt, es gehört zum Wesen, ins Umfeld von Begeisterung, dass Freude eine Rolle spielt. Wir freuen uns über etwas, an etwas. Da ist etwas geschehen oder etwas gehört, was uns begeistert. Wir haben an einer Sache mit einer großen Leidenschaft gearbeitet, weil wir sind, das ist ganz dabei, dicht bei, wir sind begeistert und mit Leidenschaft bei einer Sache. Wir arbeiten mit Freude an einem Projekt. Und wenn wir das so tun, liegt darin auch das Moment der Hingabe. Wir sind gerne bereit, Zeit und Ressourcen einzusetzen, damit sozusagen das Ziel erreicht wird. Und wenn man dann ehrlich innehält, so in unserem Kulturkreis, dann will uns so ein wenig die Frage beschleichen, berechtigterweise, warum tun wir uns als Deutsche in den Gemeinden eigentlich mit Begeisterung so schwer? Was ist es, dass wir so eigentlich im ersten Moment diesen Eindruck vom Gemeindeleben nicht haben? Also wenn ich jetzt fragen würde, ja, Gemeinde Ingolstadt, Kreuzkirche, Onkenweg, das ist doch die Gemeinde, da ist doch immer die Begeisterung am Kochen. Da würden alle sagen, naja, ich weiß nicht. Oder wir sagen, es ist also die Begeisterung, es gibt auch so eine Theorie, ist eher innerlich. Ja, ihr lasst das jetzt mit der Beschreibung, wie sich das dann anhört. Aber worin liegt es? Ich habe einige sogenannte Begeisterungskiller zunächst einmal zusammengestellt, um ein klein wenig die Brücke zu bauen, rauszubekommen, was steht uns im Weg. Also auf der einen Seite gibt es sicherlich der Hinweis, die Geschichte der deutschen Verführung, der sogenannte deutsche Gruß oder der Hitlergruß. Begeisterung wurde flächendeckend missbraucht. Wenn ihr euch mal geschichtsträchtig alte Dokumente anschaut, dann hat es, sag ich mal, braucht man innerlich Kraft, um sich dem Sog der Massenbewegung zu entziehen, selbst beim Zuschauen. Es hat eine eigenartige Rhythmik, wenn man sozusagen die Aufmärsche sieht, wenn man die Fackelläufe in der Nacht sieht, wenn man die Großveranstaltungen sieht und so weiter und so fort. Und dann der Missbrauch bis hin in den Gruß hinein, dass das Heil zugesprochen und erwartet wurde von einer Person. Ich hatte einen älteren Kollegen in der Arbeitskreis Gemeinde und Charisma vor vielen Jahren, der sagte, ich kann den jüngeren Kollegen, sagte er das, weil wir sagten, warum hebt ihr die Hände nicht beim Singen? Also waren schon alles Baptisten, aber war im Arbeitskreis Gemeinde und Charisma. Ja, das waren die Glühenden. Oder, naja, egal. Also jedenfalls, die haben beim Singen die Hände gehoben. Und er nicht. Und dann sagte er, ich gehörte zu jener Generation, die verführt war und die Hand zum Gruß gehoben hat. Ich kann mit derselben Hand nicht meinen Herrn loben. Ich kriege es nicht hin. Ja, also da war eine biografisch bedingte Sperre in ihm. Und als wir das dann so gehört hatten, die Jüngeren, haben wir erstmal gemerkt, wie ist das überhaupt, wenn man so eine Geschichte hinter sich hat und aufwachen muss? Mit all dem Desaster, mit all der Katastrophe, mit den Millionen Toten, die dieser Krieg und diese Verführung gebracht hat. dann gibt es innerhalb der kirchlichen Landschaft Begeisterung sozusagen als Verdächtigung, als Einfallstor des Bösen sozusagen, als Geist von unten. Alles, was so emotional ist, da hat man keine Kontrolle. Das lassen wir lieber. Hat es 70 Jahre in unseren Gemeinden, in unseren Gemeindebewegungen, also ich bin selber damit groß geworden, dass das eigentlich so diese Art von Begeisterung ist, lieber nicht. Ich hatte einen guten Pastor in der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, aber da war eben auch so, Emotion war seelisch. Seelisch war nicht vom Herrn. Ja? Und auch nicht für den Herrn. Beides nicht. Es war irgendwie neutrisch. Keine Ahnung. Man weiß nicht, wo es herkam. Also sozusagen Begeisterung im Sinne von, da hat man auch keine Kontrolle. Dann kommen wir selber als Baptisten, wir selber als Freikirchen, kommen aus der Geschichte des Calvinismus. Nüchternheit über alles. Wir sind sozusagen, wenn wir unser Gemeindehaus angucken, wir haben keine Statuen, kein Gold, kein Brokat, keine Engel, kein Altar, keine Nischen, keine Kerzen. Wir sind weiß gestrichen. Ja, diese Nüchternheit prägt uns auch bis in das Gemeindeleben hinein. Ich weiß noch, in meiner Jugend wurde diskutiert, ist Schlagzeug vom Teufel? Darf man im Gottesdienst mit elektronisch verstärkten Gitarren Musik zur Ehre Gottes machen? Das waren 10, 15 Jahre hammerharte, tendenziöse Auseinandersetzungen in den Gemeinden mit Vorständen, mit Kampfschriften von beiden Flügeln. Jeder wollte belegen, Rockmusik ist vom Teufel und wer mit den Instrumenten spielt, macht der sozusagen dem Teufel die Tür auf. Diese Kämpfe braucht die jungen Leute heute alle gar nicht mehr führen, aber wir haben sie geführt, wir mussten sie führen, weil dahinter war so diese Auseinandersetzung mit Nüchternheit und Emotionen und Gottesdienst, der Spaß macht und Freude macht, ganz schwierig. Die Tradition im ordentlichen Gottesdienst lacht man nicht, haben wir ja auch noch nicht abgeschafft. Ja? Darf man im Gottesdienst Witze erzählen und dann auch noch darüber lachen? Oder ist man dann eher zur ernsthaften inneren Freude verpflichtet? Oder spontanes Jubeln und Jauchzen passen nicht in unsere gottesdienstliche Ordnung. Also ich sage jetzt nicht, das muss alles. Ich sage nur, woher es kommt, warum wir hier keine Erfahrung, keine Tradition, keine geübte, keine lebendige Praxis haben. Und dann eben, wie gesagt, so dieser Kern- und Lehrsatz, es geht nicht um Spaß, sondern der Dienst für den Herrn ist eine ernste Sache. Was ja richtig ist. Es ist ja nicht, sage ich mal so, dass wir den Eindruck erwecken wollten, das Kreuz Christi wäre sozusagen irgendwie ein Karnevalsgag. Das ist ja nicht der Fall. Und doch ist die Frage da, was begeistert mich und was trägt zur Begeisterung bei? Ich habe eine wunderbare kleine Anekdote oder ein Bild gesehen von Tiki Küstenmacher, einem der bekanntesten christlichen Kabarettisten. Wir sehen hier sozusagen, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, eine Gemeinde, die ordentlich sitzt und dann ein amerikanisches Fernsehteam und darunter steht, and here we berichten aus einem deutschen Gottesdienst von einem Phänomen, das ist viel rätselhafter als die Toronto-Segen, die totale Erstarrung. Ich fand das mal nett, mal einfach von der anderen Seite aufgezogen. Also Erstarrung in Förmlichkeit, Widerstand gegen Erneuerung und Veränderung. Und ich kann euch sagen, ich fahre auch gerne an den Urlaubsort, wo ich schon einmal war. Und wenn ich beim Italiener bin, mache ich keine Experimente. Es gibt eine Pizza, die mein Vertrauen hat und die hat mein Vertrauen immer. Ja? Aber doch ist es so, wir bleiben eben ja doch nicht unverändert. Und es gibt manchmal so einen Widerstand, der nicht gut ist, gegen Veränderung, gegen Erneuerung. Ja, man denkt manchmal nur daran, beispielsweise man sagt, das Gottesdiensthaus ist zu klein, wir müssen bauen. Die einen wollen bauen, die anderen auf gar keinen Fall bauen. Ja, aus Angst mit dem Schulden und was, also da gibt es ganz viele Begründungen, aber am Ende eben doch so ein Widerstand gegen Veränderung, gegen etwas Neues. Abwehr von zu persönlichem Glaubensanspruch. Begeisterung, das geht zu nah. Also wir haben es da gerne in der Kontrolle, dass Glaube mich erreicht, mich ergreift, dass mein Ausdruck zu Jesus Christus irgendwie emotional wird, mich hineinnimmt als Mensch. Da haben wir Vorbehalte. Tradition ist wichtiger als Bibel und Glaube. Das gibt es in manchen Kirchen ausgeprägt und ausgeprägter, wo man bestimmte Abläufe huldigt, wo man sagt, nur so in dieser Reihenfolge, in dieser Weise wird unter uns Glaube gelebt, anerkannt. Und dann, wie gesagt, ganz Deutschland oder in Deutschland sehr ausgeprägt, Glaube ist eigentlich Privatsache. Glaube kann niemals Privatsache sein, aber wir haben es in Deutschland so aufgeteilt. Wenn man jemanden fragt, glaubst du an Jesus Christus? Ich bin katholisch, ich bin evangelisch, und dann ist aber auch mit der Auskunft Genüge, da darf man auch nicht mehr weiterfragen. Weil dann wird es persönlich und das geht keinem was an. Und das hat alles sozusagen Einfluss darauf, dass in dem Kontext von Glaube und Glaubensnachfolge und Jüngerschaft und Gemeindeleben sozusagen Begeisterung keinen großen Platz hat. Was ist Begeisterung? Begeisterung ist der Zustand freudiger Erregung, leidenschaftlichen Eifers, von freudig erregter Zustimmung, leidenschaftlicher Anteilnahme, getragener Tatendrang. Das ist interessant, ne? Dass es nicht nur eine Emotion ist, sondern sozusagen von Emotionen und Leidenschaft, Anteilnahme, also ich bin dabei, so Tatendrang. Man möchte etwas tun und etwas bewirken. Eine Hochstimmung, ja, und wunderbarer Enthusiasmus. Und mal ganz ehrlich, einem Verkäufer, der voller Enthusiasmus sein Produkt anpreist, dem kauft man das lieber ab, als wenn jemand sagt, schauen Sie mal hier, ich habe hier, ja, ist ein Stift, ne? Brauchen Sie einen? 12,50. Wollen Sie einen haben? Wird ja keiner kaufen. Ich habe manchmal Leuten in solchen Geschäften, ich brauchte keinen Stift. Aber der kam, hatte einen Stift in einer, wollen Sie mal eine Hand nehmen? Schreibt ganz toll. Gucken Sie mal die Miene an. Schreiben Sie mal mit der Miene. Ich habe den Stift gekauft. Einfach, weil er sich so viel Mühe gegeben hat. Und er war so begeistert von dem Stift, das musste ich honorieren. Enthusiasmus und Begeisterung ist etwas, was ansteckt, was Menschen sozusagen ins Staunen versetzt. Dass, wenn junge Leute so begeistert sind von Jesus, wenn junge Leute sozusagen begeistert sind von diesem Unwort, Church, ich würde es gerne mal in Deutsch schreiben, ob wir es wiedererkennen würden, heißt schlicht einfach nur Gemeinde. Also, wenn junge Leute begeistert sind von ihrer Gemeinde, dann ist das überraschend, wie du gehst in die Kirche und das macht Spaß. Das bringen Leute gar nicht zusammen. Gerne in die Kirche gehen. Was machst du am Sonntagmorgen? Stammtisch. Und wo gehst du hin? Du, ich freue mich schon drauf, ich gehe in den Gottesdienst. Hä? Bänke? Nein. Warme, weiche Sitze. Tolle Leute. Teppichboden. Gute Ansprache. Gute Musik. Begeisterung ist sozusagen etwas, was Leute in Erstaunen versetzt, was ihre Aufmerksamkeit packt, was sie hineinnimmt und was sie vielleicht sogar auch ansteckt. Vielleicht mit einer dahin gehauchten Frage, kann man da auch mal mit? Ja klar, kann man auch mal mit. Also diese erste Folie ist im Grunde genommen gewesen, der deutsche Duden definiert Begeisterung wie gerade vorgestellt. Begeisterung im Sinne von inspirieren, und da kommen wir nun ganz in geistliche Gefilde. Inspirieren heißt, der Geist Gottes wird eingehaucht. Geist wird eingehaucht. Da wird etwas beseelt. Und auch das deutsche Wort ist vom Beseelen, kommt letztlich aus dem Schöpfungsbericht. Gott hauchte seinen Atem in den Menschen oder in sein Geschöpf und er beseelte es. Es heißt dann, und der Mensch wurde eine Seele, er wurde lebendig mit dem, was ihn als Mensch auszeichnet und was ihn als Mensch sozusagen kennzeichnet. Begeisterung im Sinne von inspirieren erzeugt viele Aspekte von Motivation. Menschen, die begeistert sind in einer Gruppe, verändern die Atmosphäre. Menschen, die begeistert sind, entwickeln Teamgeist, haben Zuversicht, sind sozusagen positiv gestimmt. Und ganz ehrlich, ich weiß, in einer Situation bei Gemeinde und Charisma hat man ja immer so Tagung und Sitzung und Tagung und Sitzung. Und irgendwann nach 3 Tagen war das dann so in der Vorbereitung für so eine Konferenz, dann sitzt man abends irgendwie zusammen beim Bier und redet miteinander. Und es war keine gute Zeit für mich damals. Und da war jemand dabei, der mit mir Bier trank, und der war nur positiv. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe versucht, positiv, und ich dachte, wie kriegt man schwarz noch schwärzer? Ja? Ich habe immer wieder versucht, sozusagen meinen Frust dagegen zu setzen, und der andere nur positiv. Ich habe es fast nicht ausgehalten. Ich bin nach Hause gefahren, und was weiß ich dann noch, 2, 3 Tage später habe ich dann am Sternenhimmel im Garten gestanden und habe gesagt, Herr, ich ziehe meine Selbstverpflichtung zum ich lache nicht mehr zurück. Ich will mich wieder freuen, weil ich gemerkt habe, gegen diesen Optimismus, gegen diese Freude, gegen diesen Enthusiasmus musste ich meine Waffen strecken. Dagegen war nicht ankommen. Die Freude war einfach stärker, die Begeisterung war größer. Und das ist etwas, was sozusagen in der Begeisterung über eine Sache liegt, eine Begeisterung über einen Menschen liegt, eine Begeisterung über Christus liegt, dass Menschen, die das mitbekommen, die können mit dem Skeptizismus unserer Zeit nicht lange dagegen anstinken. Und daher ist es für ein Team und auch für eine Gemeinschaft und auch für eine Gemeinde förderlich, wenn eine Grundhaltung, ein Nährboden für Begeisterung vorhanden ist. Also hier können wir umgraben, ja, sozusagen. Wir können mal hier an der Stelle, wir könnten mal gucken, wie gelingt uns ein bisschen mehr Begeisterung. Das ist so ein bisschen die Perspektive. Begeisterung hat es immer mit Emotionen zu tun. Ich habe mal so ein paar positive Sachen zusammengetragen. Mit Freude über persönlich Erlebtes. Klammer auf, Klammer zu, erzählen wir uns das. Ich will euch gerne was weitergeben. Am Freitag war ich im Gemeindecafé, bin nach Hause gegangen und just im Moment, kaum war ich zur Tür rein, klingelt das Telefon. Valentina Wiebe. Hallo Stefan. Ich sage, wieso rufst du mich an? Ich denke, du bist im Krankenhaus. Man kriegt ja mit, ob jemand so gequält spricht oder fröhlich. Fröhlich, aufgeräumt. Ja, ja, es ist alles gut gegangen. Ich kann Montag schon nach Hause. Und sie war ganz begeistert und hat erzählt und dann ganz zum Schluss sagt die, bist du im Café? Ich sage, nein, ich bin nicht mehr im Café, du hättest mich auch nicht telefonisch erreicht. Ach so, ja, dann ruf doch an und sag Bescheid, sagt sie, und sag ihnen, sie sollen das Lied 28 singen, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Und gestern habe ich sie besucht und hat gesagt, weißt du, die werden sich über mich beschweren, jetzt bin ich im Krankenhaus, haben sie immer noch nicht Ruhe vor mir. Begeistert von Jesus und dankbar für die empfangene, gelungene Operation. Sie lässt also sie gibt Dank in Auftrag, damit der Dank, den sie empfindet, sich multipliziert. Begeisterung, Hingabe sozusagen an eine großartige Sache oder an einen großartigen Herrn. Mit leidenschaftlichem Tatendrang etwas tun. Man hat untersucht, das sage ich jetzt aber nicht in extenso, also nicht ausführlich. Begeisterung ist in der Tat nachweisbar, biologisch, chemisch nachweisbar, gehirnneurologisch nachweisbar, ist Begeisterung Doping fürs Gehirn. Das Beispiel, das der Professor in dem kleinen Vortrag macht, war folgender. Glauben Sie, dass ein 80-jähriger Mann noch Chinesisch lernen kann? An der Volkshochschule. Stellen Sie sich vor, der 80-Jährige trifft eine attraktive, junge, 65-jährige Chinesin und verliebt sich frisch. Was glauben Sie, wie es ihn beseelt, Chinesisch zu lernen? Ein halbes Jahr später zieht er mit seiner neuen Frau nach China und kann reden. Warum? Weil die Begeisterung unser Denken, unsere Lernfähigkeit sozusagen stimuliert, bis ins hohe Alter. Bis ins hohe Alter. Und deshalb, wer begeistert ist, ist auch sozusagen beweglich. Wer begeistert ist, bis ins hohe Alter, lernbereit. Wer begeistert ist, hat Grund zur Freude und kann an der Stelle auch sozusagen andere anstecken. Begeisterung ist somit Voraussetzung für Verhaltensänderung. Wer begeistert ist, verändert sich leichter. Begeisterung bedeutet belebt im Sinne von geisterfüllt. Begeistert bedeutet mit Eifer bei der Sache sein, positiv reden und denken. Positives Reden hat Ansteckungspotenzial und nimmt mich als Person ganz hinein. Wenn ihr jemanden habt, der positiv redet, der begeistert ist, der steht in der Regel nicht, ich meine, es ist eher so Humor, nicht? Wenn man sagt, ja, also es gibt nur eine Bevölkerungsgruppe, wenn die begeistert ist, die friert dabei fast ein. Das ist ganz im Norden Deutschlands. Aber eigentlich, wenn man begeistert ist, dann nimmt man die Hände dazu und ist, und redet auch, ja? Und auch in dem schönen Fernsehclip mit den Ostfriesen zum Beispiel, wenn die, oder die ganz Norddeutschen, wenn die begeistert sind, hört man es zumindest einmal ploppen. Also, es geht bis in die Finger, ja? Also, sie sind begeistert. Aber es nimmt mich mit hinein. Und Jesus sagt selber, sozusagen, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Davon reden wir. Man kann jetzt wieder kritisch rückfragen, wovon redest du? Davon bist du begeistert. Wovon redest du? Und Begeisterung verweist mich auf Begebenheiten, Tätigkeiten, die mir Freude und Spaß bereiten. Man fragt ja, wann bin ich begeistert? Ja, das weiß ich nicht. Was musst du tun, damit du begeistert bist? Dann kriegt man mit, wo das liegt. Und dann kann man sagen, wie kann ich das, was mich da so begeistert, einsetzen für Jesus? Wie kann ich das, was mich da so begeistert, anwenden für Jesus? Wir haben jetzt über Begeisterung geredet, was das ist. Gibt's das eigentlich in der Bibel? Markus 7, Verse 31 bis 37. Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über nach Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Das Gebiet der Dekapolis ist eine Region, in der es 10 Städte gab, die sozusagen verbunden waren. Und die Region, so hieß dann eben der 10-Stadt-Kreis, so könnte man es übersetzen. Da brachte man einen Taubstumm zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren, berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte, sagte zu dem Taubstummen, Ephata, das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemanden davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Wovon der Mund, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Dieser Mann ist so begeistert über diese Heilung, ist so begeistert über die bahnbrechende Veränderung seines Lebens, ist so begeistert, dass die Aufforderung, es keinem zu erzählen, für ihn nicht bindend ist. Er muss es erzählen. Er muss es erzählen. Und dann die Wirkung, außer sich vor Staunen, sagten die anderen sozusagen, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Sie entdecken die Kraft, die Wunderkraft Gottes in Jesus Christus. Sie entdecken, dass in Jesus eine Verheißung des Messias sozusagen zur Erfüllung kommt. Sie sind begeistert. Gibt es Begeisterung in der Bibel? Lobt in seinem Heiligtume, lobt ihn in seinen mächtigen Feste. Ist auch ein Lobpreislied, ein ganz altes, aber kann man auch singen. Lobt ihn für seine großen Taten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe, lobt ihn mit dem Schall der Hörner, lobt ihn mit Harfe und Zither, lobt ihn mit Pauken und Tanz, lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Also als Nichtmusiker, wenn die ganzen Instrumente miteinander etwas Klangliches produzieren, hätte ich gesagt, das ist ein Getöse. Aber es gibt im Englischen eine Formulierung, die heißt Make a joyful noise unto the Lord. Macht dem Herrn einen fröhlichen Lärm. Macht, erhebt eure Stimme, singt, jubelt, jauchzt, Gott zur Ehre. Gebraucht sozusagen alle Instrumente, die es gibt und lobt damit Gott. Und da, wo sozusagen, wenn man kleine Kinder anguckt und wenn die sozusagen Musikinstrumente haben, man hat so einen kleinen Kreis, 4, 5 kleine Kerlchen beieinander und gibt ihnen jeweils Instrumente, da versucht einer lauter zu sein als die anderen. Das steckt die an, da sind die begeistert. Richtig bei der Sache, ja. Die Eltern nehmen dann gerne auch wieder die Musikinstrumente weg, weil sie dann ein bisschen mehr Ruhe brauchen. Was begeistert mich? Was ist es, das mich in meiner Nachfolge mit Jesus oder in meinem Leben überhaupt begeistert? Hier ist so ein ganz klein bisschen diese kritische Abfrage, taucht da mein Glaube überhaupt auf? Gibt es etwas, was mich in meinem Glauben an Jesus begeistert? Woran merkt man das? Merkt man das an meiner Art zu beten? Merkt man das an meiner Art zu singen? Merkt man das in irgendwie an meinen Themen, die ich bebete? Woran merkt man das? Merkt man das, wann und wie ich etwas erzähle? Was lässt mich jubeln und jauchzen? Was lässt mich jubeln und jauchzen? Was zieht mich hinein oder was reißt mich heraus? Steckt mich gute geistliche Musik an? Gibt es eine Art von Musik, die mich in Bewegung bringt und die mich mitschnappen und mitwippen lässt? Eine Musik für Jesus? Eine Musik von Jesus? Oder ist es sozusagen immer nur die ganz andere Seite? Es gibt ein uraltes Lied von Larry Norman, dem Urrocker, Urmusikrocker sozusagen aus den USA, Larry Norman. Er hat ein Lied getextet mit der wunderbaren Frage, why should the devil have all the good music? Warum soll eigentlich der Teufel nur immer die ganze gute Musik haben? Und er war so einer der Ersten, der moderne Rockmusik zu Ehren Gottes für Gott gemacht hat. Aber hier die Frage eben, was lässt mich denn vor Gott jubeln? Was lässt mich vor Gott jauchzen? Und dabei gilt eigentlich, wie soll ich es beschreiben, gilt folgende Regel, dass eigentlich nur einer irgendwie vorsichtig anfangen muss, egal wann, egal wo. Und man spürt an dieser Stelle, dass sich andere vielleicht mitnehmen lassen. Manchmal dauert das eine Weile, schon klar. Und doch, es lässt sich sozusagen multiplizieren. Es gibt ein altes Lied aus der Kriegszeit, ich glaube von Lala Andersen, Sag, wer wo die Männer sind, heißt es, glaube ich. Aber in Abwandlung davon habe ich mal gesagt, sag mir, wo die Freude ist. Wo ist sie geblieben? Haben wir sie verschluckt? Haben wir sie beerdigt? Haben wir sie verdächtigt? Haben wir sie so uminterpretiert? Da sind wir Christen auch, große Klasse drin. Wir interpretieren manche Dinge so um, dass sie ihren Gegenwert bekommen. Dass traurige, relativ monotone Gesichter innere Freude ausdrücken sollen. Wo man sagt, das kann eigentlich nicht sein, oder? Hat mein Glaube je mit Jubeln, Jauchzen, Freude und Begeisterung zu tun gehabt? Das ist so die kritischste Frage. Ich will niemanden ärgern. Ich weiß selber, dass es mir manchmal unglaublich schwer fällt, meine Freude durchzuhalten. Und manchmal muss ich richtig lange mir selber Krücken und Hilfen zu Hause bauen, dass mein Glaube wieder so viel Flügel kriegt, dass ich ein klein wenig fliegen kann. Aber was begeistert mich an Jesus? Was ist es, was mich jubeln macht? Was ist es, was mich zum Staunen bringt in meinem Leben und meiner Beziehung mit Jesus Christus? Sättige mich mit Entzücken und Freude. Psalm 51. Herrlich, oder? Sättige mich mit Entzücken und Freude. Also da ist ein Mangel da. Da ist jemand auch, der sagt, fühle mich gerade nicht so. Psalm 51 ist ja auch das Gebet des David, nachdem Gott ihn zur Rede gestellt hat, wegen der Sache mit der Bathsheba und dem Mord an ihrem Mann. Und er hat Einsicht und betet um Vergebung. Und in diese Zerknirschtheit, in dieses ganz unten sein, diese Bitte, sättige mich mit Entzücken und Freude. Jubeln sollen die Glieder, wir könnten sagen wieder, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Gesicht nicht vor meinen Sünden. Tilge all mein Frevel. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Geist nicht von mir. Begeisterung, inspirieren heißt, der Geist Gottes in mir wird beseelt, wird in mich hineingeblasen. Wenn Gott seinen Geist von mir nimmt, ist da nichts mehr, was mich so beseelt und befreut, sozusagen. Mach mich wieder froh mit deinem Heil und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Dann lehre ich Abtrünnige deine Wege und die Sünder kehren zu dir um. Begeisterung im Alten und Neuen Testament hat mit dem zu tun, was Gott mir tut, was Gott an Jesus Christus und in Jesus Christus uns geschenkt hat und uns offenbart. Begeisterung, Freude und Jubel gehört in die Beziehung zu Gott als etwas Natürliches, etwas Lebendiges, etwas, was eine positive Beziehung zwischen zwei Menschen ausmacht. Gott vergleicht seine Gemeinde mit einer Braut. Das hohe Lied der Liebe knistert vor Erotik, knistert vor sozusagen Liebe zwischen zwei Verliebten und wird als Bild genommen für Gott und seine Liebe zu seiner Gemeinde. Und da ist Freude, da ist Jubel, da ist Lob, da ist sozusagen nicht nur tiefe, schwere Anbetung, da ist einfach Begeisterung. Da ist sozusagen Freude verortet in der Beziehung. Immer wieder anders, immer wieder neu. Und jetzt ein kleines Geheimnis. Weil nicht jeder von uns zeitgleich mit dem anderen nur in Freude sein kann, hat Gott so viele zueinander gestellt. Damit immer einer sich freut, der den anderen anstecken kann. Und wenn das passiert, sind schon zwei da, die dann wieder einander im guten Sinne ohne Corona sich anstecken. Und ich wünsche uns das, dass uns das gelingt, dass wir einander ermutigen, dass wir einander liebevoll unter die Arme greifen. Lächel doch mal wieder. Sag doch mal, preis dem Herrn. Ruf doch mal selber so, Halleluja. Lob doch Gott mit deiner Freude, die in dir ist. Er hat dir Gutes getan. Wir wollen gleich nach dem Abendmahl ein Lied miteinander singen. Herr, füll mich neu mit deinem Geiste, der mich belebt, der zu dir, mein Gott, mich hinzieht. Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände. Herr, füll mich ganz mit dir. Wir wollen das nachher singen, in der Hoffnung und in dem Gebet. So wollen wir es singen, dass Gott mich neu beseelt, Gott mich neu ausrüstet, mich neu anstachelt, mich neu ermutigt. Und vielleicht gelingt es uns ja zu sagen, ich rufe mich selbst einmal so eine Woche der Freude aus. Ich will mal lernen, eine Woche lang bewusst nur in Freude zu investieren, es zu üben, es zu lernen, irgendwie mir vorzusagen, dass es sozusagen gut ist, vor Gott fröhlich zu sein, begeistert zu sein und mit Leidenschaft unterwegs zu sein. Herr, füll mich neu, begeister mich neu, sättige mich mit Freude und Entzücken. Amen.